MENA Watch, der Talk.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres MENA Talks. In Syrien überschlagen sich gerade die Ereignisse. Man kann auf Twitter und auf anderen sozialen Kanälen quasi in Echtzeit verfolgen, wie da ja das Assad-Regime im Grunde wegbröselt, würde ich fast sagen. Grund genug für uns, mit Thomas von der Ostensacken zu sprechen. Thomas ist seit den frühen 90er Jahren mit einer Entwicklungs- und Hilfsorganisation WADI im Nordirak, im kurdischen Nordirak tätig und ist natürlich unseren Lesern und Zusehern schon bestens bekannt, auch durch die vielen Beiträge, die er bei uns auf unserer Webseite schon veröffentlicht hat. Und ja, sprechen wir ein bisschen über die Ereignisse in Syrien, versuchen wir das mal ein bisschen einzuordnen, auch auf die Gefahr hin, dass vielleicht morgen, wenn dieses Video online sein wird, alles schon wieder über den Haufen geworfen wurde, was wir jetzt besprechen und an Prognosen abgeben können, werden wir dann sehen. Ja, also der Hintergrund ist klar, seit einigen Tagen marschieren vorwiegend von Islamisten geführte Rebellentruppen im Norden des Landes Syrien vor. Aleppo ist mit erobert worden. Gestern wurde Hama erobert worden. Man liest, dass die Truppen nach Homs mittlerweile vorwärts marschieren. Kämpfe gab es aber auch in anderen Landesteilen mittlerweile, auch im Osten, wo das Assad-Regime droht, die letzte Landverbindung im Wesentlichen in den Irak und darüber hinaus eben auch noch in den Iran zu verlieren. Also vielleicht zum Eingangs die kurze und knappe Frage: Ist das, was wir jetzt da gerade sehen, sind das die letzten Tage des Assad-Regimes?
Ich würde sagen, ja. Also sehr erstaunlich, aber im Nahen Osten passieren immer Dinge da, wo man sie nicht erwartet und dann geht es plötzlich ganz schnell. Und ich denke, also die Wahrscheinlichkeit, dass Assad das jetzt überlebt, ist extrem gering. Du hast auch vielleicht vergessen, der Süden, südlich von Damaskus, ist inzwischen auch befreit. Also sowohl in, was wichtig in dem Zusammenhang ist, in Suweida, das ja hauptsächlich von Drusen bewohnt wird, die eigentlich keine so großen Anhänger dschihadistischer Milizen sind, gibt es Massendemonstrationen und im Prinzip ist das Gebiet inzwischen von lokalen Milizen übernommen. Die jordanische Grenze ist unter Kontrolle von Rebellen und in Dera, südlich von Damaskus, ist im Prinzip sind alle Städte inzwischen nicht mehr unter Kontrolle des Regimes. Also die Situation im Augenblick sieht so aus, dass wenn Homs fällt, würde die letzten Regimegebiete, also die Küste, Latakir, Tartus, die hauptsächlich alawitisch bewohnt ist, wo auch die Russen eine starke Präsenz haben, von Damaskus abgeschnitten werden. Das Regime hat die jordanische Grenze verloren. Und Einheiten der Syrian Democratic Forces, also im Prinzip der kurdischen Milizen, der PYD, unterstützt von Amerikanern, sind in der so ein Raqqa einmarschiert. Also der ganze Osten ist jetzt auch nicht mehr unter Kontrolle des Regimes. Also letztlich ist Assad momentan Bürgermeister von Damaskus, ne?
Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass das so aussieht, als ob Assad vor dem Sturz stehen würde. Das war ja auf jeden Fall 2015 auch der Fall. Damals ist dann sozusagen sind der Iran und Russland irgendwie als Retter eingesprungen und haben halt mit ihrer Militärmacht Assad an der Macht gehalten. Ist irgendjemand zu sehen, der diese Rolle jetzt einnehmen könnte und dazu Hilfe eilen könnte?
Nein, also es sind sehr interessante Entwicklungen. Die Hisbollah, natürlich müssen wir sagen, das hat jetzt auch sehr viel mit dem Krieg Israels gegen die Hisbollah zu tun. Also die wichtigsten Bodentruppen in Syrien waren die Hisbollah im Norden, die durch die Auseinandersetzung mit Israel A enorm geschwächt worden ist und B sehr viele Leute abziehen musste. Russland ist natürlich in der Ukraine gebunden. Also momentan sieht es sogar so aus, die russische Luftwaffe bombt vergleichsweise wenig. Also es ist erstaunlich, sie hat zwar wieder in Idlib und Aleppo Krankenhäuser und zivile Einrichtungen angegriffen, ist es aber weniger als befürchtet. Und momentan, wenn man so die Accounts von russischen Militärbloggern verfolgt, stellen die fest, unsere ganzen Anlagen sind ja ganz schlecht geschützt, weil die syrische Armee kämpft momentan nicht. Also wo selbst Eliteeinheiten der syrischen Armee sozusagen fliehen. Und Russland hat sehr wenig Bodentruppen, einfach um seine eigenen Einrichtungen zu schützen. Das heißt, wenn da jetzt ein paar Jungs ein Pickup mal rechts Richtung Tartus de Latakia abbiegen, wäre selbst die ganz, ganz zentral wichtige Marinebasis von Tartus gefährdet. Ne? Insofern sieht es momentan so aus, dass sogar Russland versucht, irgendwie unter Umständen jetzt da doch noch so einen Deal zu machen, Rumpfregime ohne Assad zu halten. Wir wissen es nicht, aber Russland ist in Schwierigkeiten. Was Assad gehofft hatte, waren schiitische Milizen der sogenannten Popular Mobilization Units aus dem Irak, die da in irgendeiner Weise zu Hilfe kommen sollen. Die Signale aus dem Irak sind im Moment sehr eindeutig. Also gestern hat der schiitische Kleriker Muqtada al-Sadr, der da eine große Rolle spielt, gesagt, das ist so eine Angelegenheit der Syrer. Wir wollen da nicht intervenieren. Heute hat einer der Führer der PMF dasselbe gesagt. Und natürlich, sie kommen auch gar nicht mehr rüber. Also, die letzten Meldungen sind, die Grenze bei Abu Kemal ist jetzt unter Kontrolle von Einheiten der Syrian Democratic Forces. Das heißt, es gibt keine wirkliche Landverbindung mehr nach Syrien. Insofern kommt Assad niemand zur Hilfe im Moment. Und was wir sehen ist, die syrische Armee ist komplett marode. Also die de facto kämpft sie nicht. Also selbst gefürchtete Eliteeinheiten bei Hama sind im Prinzip nur gelaufen. Das heißt, dass der Syrien, also das Assad Syrien bricht gerade quasi vor unseren Augen zusammen.
Auf den Zustand und warum das so ist, kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen später zu sprechen. Sprechen wir vielleicht zuerst noch mal über die, die da jetzt auf der anderen Seite, also gegen Assad, aktiv sind. Da gibt es ja große Verwirrung auch in der Nomenklatur. Also manche sprechen von Islamisten, manche sprechen von Dschihadisten, manche sprechen von Rebellen, andere sagen wieder, dass sie verharmlosend von Rebellen zu sprechen. Wie ist denn das nun? Fangen wir vielleicht im Norden an. Da heißt ja immer, die dominierende Kraft, die da jetzt Aleppo eingenommen hat, das sei eben die HTS, Tahrir al-Sham, also eine Dschihadistengruppe, geführt von einem ehemaligen Al-Qaida-Chef des syrischen Al-Qaida-Ablegers.
Al-Qaida Irak, die waren
Ja,
besonders
ja,
schlimm.
ja. Also sagen wir, ja, Islamisten, Dschihadisten, unzweifelhaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt eben dieser Führer dieser Organisation, Abu Mohammed al-Jolani, jetzt in den vergangenen Tagen ein Interview auf CNN gegeben hat, wo er sich also ganz betont moderat gegeben hat und also man da jetzt nicht auf die Idee kommen würde, man hat da einen Dschihadisten vor sich sitzen, wenn man mal davon absieht, dass offenkundig die Moderatorin gezwungen war, ein Kopftuch aufzusetzen, um ihn zu interviewen. Also da werden ganz andere Signale ausgesendet und man hört auch von Medien und liest auch von Medienvertretern, die sagen, dass sie im eroberten Aleppo sich weitgehend frei bewegen können und da gibt es keine irgendwie Gängelung großartiger Berichterstattung und ähnliches. Also was stimmt denn nun? Womit hat man es da zu tun mit diesem Typen und mit dieser Organisation?
Also ich denke, es ist ein ehemaliger Al-Qaida-Chef, der allerdings nicht, was auch ja häufiger gesagt wird, nichts mit dem Islamischen Staat zu tun hat, sondern der sich im Prinzip von Al-Qaida getrennt hat, als die Al-Qaida Irak mit dem IS amalgamiert ist. Das wollte er nicht, was ihn nicht unbedingt besser macht, aber auch in der Vergangenheit hat die IS mit der. Also war in bewaffneten Konflikt mit dem Islamischen Staat. Der Islamische Staat ist, wo er noch ist, im Osten Syriens, HTS im Nordwesten. HTS ist die Organisation, die im Prinzip die letzten verbliebenen Rebellengebiete im Nordwesten Syriens um Idlib seit Jahren kontrolliert, die ja so über die so ja, die Türkei so eine Art von Schutzschirm gezogen hat. Und man konnte beobachten, dass in den letzten Jahren sich dort schon einiges verändert. Also, dass die Politik eher eine syrisch-national-muslimische, sunnitisch-muslimische politische Richtung einzuschlagen, auch in Idlib umgesetzt worden ist. Und momentan ist die HTS die führende Miliz, aber sie kämpft zusammen mit anderen kleineren Milizen. Die haben so gemeinsam eine Art von War Room gegründet, ne? Und Bislang sieht es so aus, dass diese politische Richtung, die seit längerer Zeit schon von Jolani propagiert wird, auch real umgesetzt wird. Also in Aleppo wurde sofort dafür gesorgt, dass in den Christenvierteln, also dass die Christenviertel geschützt sind, die kurdischen Stadtviertel von Aleppo, die sogar unter Kontrolle der kurdischen SDF-Forces sind nicht überrannt worden. Und was sehr interessant ist, ist auch die Art und Weise, wie mit anderen Minderheiten in Syrien momentan umgegangen wird, ist im Vergleich zu vor 10 Jahren sehr erstaunlich. In der Nähe von Hama gibt es einen Ort Salamir, der sozusagen die Hauptstadt der Ismailiten ist. Die Ismailiten als sozusagen eine islamische Sekte, die von Dschihadisten eigentlich gehasst wird als sozusagen Minderheitensekte. Und Salamir ist im Prinzip ohne Gewalt per Verhandlung an die Milizen des HDS übergeben worden. Und momentan gibt man sich sogar Mühe in Ortschaften nördlich von Aleppo, in denen Schiiten leben, dafür zu sorgen, dass es dazu keinen Übergriffen kommt, und die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten in Syrien sind aber extrem hoch, gerade auch durch die Unterstützung, die Assad von Seiten des Iran und der Hisbollah erfahren hat. Also momentan sieht man, es ist durchaus eine weiterhin islamistische Bewegung, das sagt Jolani auch. Also Jolani sagt, er will sozusagen eine islamische Regierung. Er spricht nicht von Demokratie oder Säkularismus, aber er betont die Vielfältigkeit Syriens und wie wichtig es ist, dass alle Gruppen in Syrien an dieser Regierung beteiligt sind und in einem zukünftigen Syrien eine Rolle spielen. Interessant ist auch, wie stark dieser Vormarsch der Rebellen jetzt, ich nenne die ruhig Rebellen, also es ist ja auf eine enorme Resonanz in allen Kreisen der syrischen Opposition stößt. Also meine guten Freunde haben früher gegen den IS gekämpft, kommen aus Raqqa, sind absolut anti-islamistisch eingestellt und sehen das aber als eine Fortführung der syrischen Revolution von vor 10 Jahren. Das heißt, momentan auf jeden Fall erfreut sich das, was da passiert, einer enorm breiten Zustimmung, sagen wir mal, aller arabischer Oppositioneller in Syrien. Die empfinden das, wie gesagt, auch weil Jolani eben, was ganz wichtig ist, die hatten ja früher die Al-Qaida-Fahne. Al-Qaida hat sich früher nicht als Teil der syrischen Opposition verstanden. Und heute haben sie die Fahne mit den roten Sternen übernommen, also was Syrer als ihre Revolutionsfahne sehen. Also da haben schon sehr große Veränderungen stattgefunden. Und man sieht eben auch aus Bildern aus Hama und anderen Städten, dass Frauen ohne Kopftuch die Rebellen sozusagen bejubeln, und dass eben zum Beispiel momentan die Mehrheit der Drusen im Süden Syriens sich auf die Seite sozusagen der Rebellen stellen und nicht Angst vor denen haben, was früher anders war. Also das sind erstmal ganz objektiv neue Entwicklungen, von denen man sehen muss, ob das jetzt taktisch ist oder ob sie das wirklich ernst meinen. Es gab jetzt sogar witzigerweise sogar Gerüchte, dass der Bischof von Aleppo der neue Gouverneur von Aleppo werden soll, was früher undenkbar gewesen wäre, also in dschihadistischen Kreisen. Natürlich ist auch klar, diese Bewegung braucht Unterstützung. Wenn, bekommt sie die entweder aus der Türkei oder aus Saudi-Arabien oder aus den Emiraten als fundamental sunnitisch dominierte Bewegung. Und die Stimmung momentan in keinem dieser Länder ist, dass man da jetzt solche Halsabschneider-Milizen sozusagen unterstützen will oder mit denen kooperieren will. Also da hat sich einfach sehr viel in den letzten Jahren geändert, ohne dass das auch im Westen besonders wahrgenommen worden ist, weil es eben nur noch das Ganze ja aus diesem kleinen Gebiet da in Idlib sich heraus entwickelt hat, das eigentlich nicht mehr auf dem Radar sozusagen gewesen ist.
Ja, Giuliani hat sich in dem CNN-Interview auch mehr oder minder beklagt darüber, dass HTS bzw. er auf irgendwelchen amerikanischen Terrorlisten sind und hat das irgendwie als unfair betrachtet, dass er irgendwie per Kopfgeld noch immer gesucht wird als ehemaliger Al-Qaida-Syrien-Chef quasi. Die nächste Frage, die sich dann gestellt hat, du hast das vorher schon mal erwähnt, ist ja das Beeindruckende an der ganzen Sache ist ja vor allem die Geschwindigkeit, mit der dieser Vormarsch jetzt gelingt und auch der Umstand, dass man von einer Front oftmals überhaupt nicht sprechen kann, weil Kämpfe im eigentlichen Sinne gar nicht stattfinden. Und wir haben es schon beide erwähnt, dass de facto das Assad-Regime ja einfach ja, sich auflöst oder wegbröselt. Ist das nicht das Regime, von dem wir in den letzten Jahren immer erklärt bekommen haben von großen Experten hier im Westen, dass Assad ja den Krieg gewonnen habe und dass Syrien jetzt ja wieder stabil sei unter Assad und nicht zuletzt mit dem Interesse, weil sie alle wild darauf waren, Syrer wieder endlich wieder abschieben zu können nach Syrien. Aber was ist jetzt mit dem Sieger Assad und dem stabilen Syrien? War das alles nur völliger Unsinn, den wir da die ganze Zeit gehört haben?
Ja, natürlich. Also jeder, der sich ein bisschen mit Syrien beschäftigt hat, wusste, dieses Regime ist komplett marode und fertig. Also dass der offizielle Budget Syriens jenseits von Drogenhandel, Schmuggel etc. beträgt irgendwas um die 2 Milliarden. Das ist, was Elon Musk so an einem Tag verdient, wenn seine Aktien gut laufen. Also Syrien ist völlig fertig und marode und perspektivlos. Und natürlich ist auch auf die meisten syrischen Soldaten sind arme, zwangsrekrutierte Kerle, die schlecht bezahlt werden und unter Anwendung von Gewalt in die syrische Armee gezwungen werden, die schlicht und ergreifend keine Lust haben zu kämpfen. Das ist auch nichts Neues. Das war vor 10 Jahren genauso. Also damals hat Assad überlebt wegen der Hisbollah, wegen der Unterstützung aus Russland und wegen der Unterstützung von iranischen Milizen aus dem Irak oder Afghanistan. In dem Augenblick, wo diese internationale Unterstützung von Assad wegfällt, zeigt sich, wie marode dieses Regime, diese Armee und alles ist. Ne, das war der historische Moment jetzt. Die haben den Waffenstillstand abgewartet mit der Hisbollah, um nicht den Eindruck erwecken zu wollen, man fällt sozusagen der irgendwelchen arabischen Brüdern oder Schwestern im Kampf gegen Israel in den Rücken. Und am Tag nach dem Waffenstillstand haben sie diese Offensive begonnen. Und im Prinzip hat es bis jetzt keine einzige Verteidigungsstellung der syrischen Armee gegeben, die länger als 2 Stunden gehalten hat. Ja? Wir sehen im Moment Bilder aus Deraa im Süden, wo ein paar Jungs mit Kalaschnikows in die nächste Militärstation gehen und die Soldaten ziehen ihre Uniformen aus und gehen nach Hause. Das ist die syrische Armee. Inwieweit, was ich auch nicht verstehe, da Europa oder ja auch die USA die ganze Zeit so getan haben, als könnte man mit diesem komplett Bankrotteur von Assad irgendwie ins Geschäft kommen und gäbe es da irgendeine Zukunft mit diesem Regime, hat sich mir noch nie erschlossen. Aber diese Analysen von Nahost-Experten sind ja alle hin und wieder etwas fragwürdig, selbst wenn man daran denkt, wie überrascht alle vom Ausbruch des arabischen Frühlings 2011 gewesen sind. Das ist jetzt eine Fortführung dieses arabischen Frühlings. Also die Aufstände, der Unmut, die Unzufriedenheit mit diesen autokratisch-diktatorischen Regimes hat ja nie aufgehört. Die ist nie, hauptsächlich unterdrückt worden. Die sieht man so in den Medien momentan nicht, aber unter der Oberfläche brodelt das natürlich überall weiter. Und das ist jetzt sozusagen in Syrien wieder eine Eruption dieser älteren Geschichte, die natürlich enorme Auswirkungen haben wird, weil einfach Syrien ein so wahnsinnig wichtiges Land für den Nahen Osten ist. Und es ja nicht nur jetzt um die Frage geht, was passiert in Westsyrien, sondern auch was passiert in Ostsyrien, wo es ja mit den Syrian Democratic Forces oder der YPG, also im Prinzip eines Ablegers der PKK, einen ganz enorm wichtigen kurdischen Akteur gibt, der momentan fast halb Syrien unter Kontrolle hat. Also auch große Gebiete, die überhaupt nicht kurdisch besiedelt sind. Und wo es ja im Prinzip neue Fronten gibt. Einerseits mit der Türkei im Norden. Also es sind ja zwei Offensiven finden momentan statt. Es findet die HTS-Offensive sozusagen mit Ziel auf Damaskus statt. Und gleichzeitig im Norden eine Offensive von so einer von der sogenannten Syrian National Army. Das ist im Prinzip ein paar Gangster in Uniform von Erdogan, die eigentlich also sozusagen ein Angriff auf kurdische Kräfte der Syrian Democratic Forces nordöstlich von Aleppo getätigt haben. Das sind zwei unterschiedliche Angriffslinien. Und die große Frage ist, was wird aus diesen Konflikten da in Nordsyrien? Also auf die man momentan auch mit großer Sorge blickt, weil da ganz klar ist, da hat die Türkei ein massives Interesse dran. Und die Türkei ist aber jetzt zugleich völlig überrascht von dem Erfolg der HTS. Also ich denke, die haben damit gerechnet, dass die ein paar Dörfer bei Aleppo einnehmen und nicht in einer Woche vor Damaskus stehen. Und ja, momentan man sich ausrechnen kann, dass wahrscheinlich Herr Jolani der nächste Premierminister Syriens wird und damit ein ganz anderer Machtfaktor sein wird, als er das in Idlib war, wo er sozusagen Milizenführer gewesen ist, den man da so halb unterstützt und halb irgendwie nicht unterstützt hat. Also das ist außer Kontrolle geraten. Und jetzt ist die große Frage, was passiert in der Konfliktlinie sozusagen im Norden? Wie geht die Syrian National Army, also ich nenne das, diese finsteren Gesellen unter türkischem Einfluss, was machen die weiter? Und wie entwickelt sich das Verhältnis? Und das, denke ich, ist die momentan ganz zentral wichtige Frage. Wie verhalten sich HTS und die kurdischen Syrian Democratic Forces zueinander? Das heißt, einigen die sich auf eine Zukunft, arbeiten die zusammen oder kommt es da in Zukunft zu Gefechten?
Kann man irgendwie einschätzen, was für eine Rolle denn jetzt da die USA spielen? Also die sind ja auch mit rund 900 oder etwas unter 1000 Soldaten da noch im Nordosten Syriens stationiert. Was werden denn die für eine Rolle spielen? Und kann man auch abschätzen, was sich da verändern würde oder nicht verändern würde, wenn Trump am 20. Jänner wieder die Präsidentschaft übernimmt?
Nur ich denke erstmal, das ist ja diese ganze Entwicklung in Syrien ist Trump Antiporters. Also Leute versuchen sich auf die Trump-Administration vorzubereiten und also ich würde mal einschätzen, das war so ein Versuch der Türkei, sich da in Stellung zu bringen. Das hat halt einfach, war zu erfolgreich. Das war jetzt
Weil, also
auch.
historisch gesehen, Trump hat ja einmal, er hat das wie so vieles angekündigt und nicht umgesetzt, glücklicherweise, aber hat ja irgendwann mal angekündigt, er wird alle Amerikaner abziehen aus Syrien und sie hätten halt
Genau.
nichts mehr
Also
verloren.
wir haben ja diese Absurdsituation, die Leute sich auch nur schwer vorstellen können. Also ein Großteil Ostsyriens wird von den Syrian Democratic Forces kontrolliert, die im Prinzip Teil PYD oder YPG, drei Buchstaben sind, die wiederum sozusagen eigentlich der syrische Ableger der PKK ist. Aber der syrische Ableger der PKK ist Verbündeter mit den USA im Kampf gegen den Islamischen Staat östlich des Euphrats. Das heißt,
Obwohl die
östlich
PKK
des
als
Euphrats
Terrororganisation gilt in den USA.
spielen die Amerikaner die Luftwaffe für eine Miliz, die im Prinzip mit der PKK verbandelt ist. Westlich des Euphrats in Nordsyrien waren dieselben Kräfte mit Russland und der syrischen Armee verbündet. Also die PYD spielt da eine sehr komisches Spiel, wo immer die Frage ist, wie lange geht das eigentlich gut? Die USA sagen jetzt, wir bekämpfen eigentlich nur den Islamischen Staat und sorgen dafür, dass keine iranisch unterstützten Milizen sich frei in Ostsyrien bewegen können. De facto sind die USA in Ostsyrien aber gerade Verbündete im Kampf gegen Assad, weil sie verhindern, also die Straßen im Prinzip zumachen, über die bisher dieser Nachschub kommt. Und da ist jetzt auch diese absurde Situation, also in Ostsyrien kämpft momentan die Syrian Democratic Forces, diese kurdisch geleiteten Syrian Democratic Forces, gegen Assad, während sie in anderen Teilen, etwa in Manbij und in Kobani, mit Assad und den Russen verbündet gewesen sind. Das bricht natürlich jetzt auseinander, weil einfach die Syrer und Russen sich aus dem Norden zurückziehen. Und jetzt die Frage ist, wie positionieren sich diese kurdischen Kräfte, die ja durch ihre Nähe zur PKK ideologisch eher antiimperialistisch sind, wie gesagt, eine sehr seltsame Rolle da spielen. Im Augenblick sieht es so aus, dass also zumindest die syrische Führung der Syrian Democratic Forces, Saleh Muslim, vor allen Dingen, mit denen die Türkei auch nicht so große Probleme hat, relativ klar signalisiert ist, man ist in Verhandlung mit der HTS. Und man versucht da irgendwie gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten. Das wäre extrem positiv, auch für die Kurden in Syrien, die einfach jetzt Angst um ihre Zukunft haben. Und dann wäre aber die nächste große Frage, was mit diesen Syrian National Army-Einheiten da in nördlich von Aleppo passiert. Es gibt momentan Hinweise, dass sogar HTS-Leute, SNA, Einheiten, die gegen Kurden Übergriffe tätigen, festnehmen. Also, dass letztlich da Erdogans Söldner momentan nicht so eine super gute Position haben. Das wäre die beste Lösung im Prinzip, weil momentan einfach sehr viele Kurden Angst haben, dass im Vakuum, das entsteht, da Erdogan oder von Erdogan bezahlte Söldner einfach gegen die Selbstverwaltungsgebiete in Syrisch-Kurdistan vorgehen. Und das wäre eine katastrophale Situation. Von den Aussagen, und jetzt weiß ich auch von anderen syrischen Oppositionsgruppen, es hat in der Vergangenheit große Vorbehalte gegen kurdische Selbstverwaltung, gegen föderale Systeme, gegen solche Ideen gegeben in Syrien. Das hat sich aber in den letzten 5 bis 10 Jahren auch geändert. Also alle größeren syrischen Oppositionsparteien, egal ob jetzt islamistisch oder islamisch oder nicht islamisch, haben im Prinzip die Fakten on the ground inzwischen anerkannt und gehen davon aus, dass es da in irgendeiner Weise so ein föderales System nach Beispiel des Irak oder Selbstverwaltung oder Autonomie oder ähnliches gibt. Aber wie gesagt, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen rausstellen. Und das ist momentan auch meine größte Sorge, dass da im Norden, also ist im Norden wirklich zu extrem hässlichen Szenen kommt, weil schon jetzt viele Kurden aus diesem Gebiet Afrin, Tell Rifat, Manbij Richtung Osten, also Richtung Rojava geflohen sind, einfach aus Angst vor Übergriffen, vor Gewalt durch türkisch unterstützte, ja, man kann die eigentlich nur Söldner nennen.
Kann man sagen, das ist eigentlich das Hauptinteresse Erdogans in Syrien, eben die Kurden da von der Grenze wegzukriegen, oder gut, von der Grenze sind sie ohnehin schon weg, aber die kurdische Autonomie dort zu schwächen oder überhaupt zu zerstören, also es gibt ja auch
Na
immer
gut,
wieder.
also so, es ist schon ein bisschen komplizierter. Also Erdogan möchte einfach nicht, dass die PKK südlich von seiner Grenze sitzt. Na, Erdogan ist ja nicht antikurdisch in dem Sinn. Die AKP versteht sich wunderbar mit den Basanis im Irak und investiert unheimlich viel. Es geht da wirklich um die PKK und um das Verhältnis der PKK. Und ich denke, also die Türkei hat objektiv ein Problem und das 300 Kilometer Grenze, wo auf der anderen Seite irgendwelche PKK-affinen Milizen sitzen und jederzeit Übergriffe auf türkischen Boden tätigen können. Wenn die syrischen Kurden klar signalisieren, dass ihre Zukunft in Syrien liegt, dass sie keinerlei großes Interesse haben, da in sozusagen in der Türkei Widerstand, Terror, wie immer man das nennen will, zu tätigen und das so zu einem eher irakischen Modell wird, dürfte die Türkei da auch keine großen Probleme mit haben, sondern das ist wirklich die PKK. Und natürlich der Versuch, also Erdogan würde sehr gerne größeren Einfluss einfach in Syrien haben. Ja, Teile von Nordsyrien sind de facto türkisch besetzt. Also Azaz, von Aleppo ist wie eine Art von türkischer Kolonie mit türkischem Postamt, türkischen Schulen, türkischen Fahnen. Also Erdogan hat da sehr viel rein investiert und würde natürlich jetzt irgendwann gerne auch sozusagen die Früchte seiner Syrien-Politik ernten.
Lass uns zum Abschluss vielleicht den Blick in die berühmte Kristallkugel werfen. Gehen wir mal davon aus, Assad wird sie nicht halten, wird, keine Ahnung, nach Russland ins Exil gehen oder sonst wohin, was auch immer mit ihm geschehen wird. Was passiert dann? Du hast jetzt erwähnt, Du würdest am ehesten davon ausgehen, es würde irgendeine Art von föderaler Lösung geben. Du hast gemeint, unter einem Premier oder Präsidenten Jolani oder ähnliches. Ist sowas vorstellbar? Ich meine, immerhin, Jolani ist ja international immer noch als Chef einer Terrororganisation angesehen. Und auch ein Aufbau Syriens nach all den Verheerungen, die, dieser ewig lang dauernde Krieg dort verursacht hat, wäre ja auch auf massive ausländische Unterstützung angewiesen, die ja sicher nicht kommen wird, solange jemand wie Jolani an der Spitze wäre, vermutlich. Also, wie geht's da weiter? Was ist die Lösung?
Eine gute Frage. Also die ideale Lösung wäre natürlich, dass das erstmal ist ein kurdisches und alawitische Selbstverwaltungsgebiete gibt. Wir dürfen die Alawiten an der Küste nicht vergessen, die einfach momentan wahnsinnige Angst haben. Assads Macht stützt sich primär auf die Alawiten. Alawitische haben einen wahnsinnigen Blutzoll auch im Krieg einfach geleistet, weil wahnsinnig viele Soldaten aus den alawitischen Gebieten kommen und die sitzen momentan da in Tartus und Latakia und haben Angst. Ja, Angst, dass es zu Übergriffen kommt, zu Racheaktionen. Man kann nur hoffen, dass die Versprechungen wirklich eingehalten werden und dass da jetzt nicht zu irgendwelchen üblen Massakern kommt. Wenn nicht, Syrien ist ein sehr, sehr multireligiöses, multinationales Land. Eine vernünftige Zukunft in Syrien kann es nur geben, wenn, da muss ich jetzt Jolani wirklich mal zitieren, wenn alle gleichermaßen ein Recht haben, da zu leben und so weiter. Das heißt, es müsste schon irgendwie eine Territorialisierung mit starker Selbstverwaltung geben. Ich denke mal, ja, die Glaskugel. Es ist ja eine tektonische Verschiebung, die wir gerade haben. Also wir haben ja über den Iran nicht geredet. Der Iran, also das, was sozusagen Qasem Soleimani in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, eine enorme Dominanz des Iran im Nahen Osten bricht gerade zusammen. Der
Nur
Iran ist der ganze.
vielleicht zur Erläuterung, das ist der ehemalige Chef der Auslandsabteilung der Revolutionsgarden, der von den Amerikanern
So,
vor
also die
9/11
Hamas, die
getötet wurde.
Hezbollah, Assad, das sind die großen wichtigen Verbündeten Irans und momentan bricht denen das alles zusammen. Das heißt, die Politik des Iran der letzten 20 Jahre wird gerade rückgängig gemacht. Und das führt natürlich jetzt zu einer, in dieser blöden Terminologie, zu einer Extremstärkung sunnitischer Kräfte im Nahen Osten. Ne? So. Ich denke mal, die Saudis werden sehr schnell versuchen, mit jemandem wie Jolani ins Geschäft zu kommen. Der ist mehr so ihr Typ auch. Der will ja keine Demokratie, sondern Consultancy, islamisches Regime. Momentan versucht man in Saudi-Arabien, im Oman, in den Emiraten, sich so ein modernes Gesicht sunnitischer Herrschaft zu geben. Also das ist ihr Mann, der ist Salafist, der ist auch kein Muslimbruder. Und wenn und das würde theoretisch im momentan im Nahen Osten durchaus auch im Interesse Israels sein, die mit den Sunniten augenblicklich keine Probleme haben, die haben primär ein Problem mit Iran. Ne? Also das wäre dann ein ganz, ganz neuer Nahe Osten, der nicht wunderbar demokratisch wäre, sondern wo sich einfach erstmal ganz bedeutende sozusagen regionale Verschiebungen stattfinden. Und die Türkei mit den Saudis und den Ägyptern da im Prinzip versuchen müsste, irgendwie wieder halbwegs sich zu einigen und ins Geschäft zu kommen. Und dann könnte natürlich auch vom Golf sehr viel Geld nach Syrien fließen. Aber das hängt jetzt, wie gesagt, sehr stark davon ab, wie die HTS wirklich ihre Versprechen hält, und wie schnell man in Riad und in Dubai umschaltet, weil gerade die Emirate ja in den letzten Jahren ein führendes Land gewesen sind zur Wiederannäherung der arabischen Welt an Assad und das bricht denen gerade auch alles zusammen. Also vielleicht wichtig nochmal in dem Zusammenhang, keiner wollte den Sturz von Assad, wirklich keiner. Also alle sogar völlig verfeindete Kräfte waren sich einig, also Assad muss an der Macht bleiben. Das ist also jetzt wirklich eine, jeder ist überrascht, keiner will das und jeder muss jetzt versuchen, sich da neu zu justieren, weil, wie gesagt, das momentan, das, was da passiert, für sämtliche regionalen und internationalen Mächte völlig überraschend ist, keiner darauf vorbereitet ist, keiner irgendein Plan B in der Schublade hat. Jetzt die große Frage ist, was macht Russland? Wie verhält sich Saudi-Arabien? Was macht die Türkei? Was tun die USA? Und wie stark Also, wie sehr sind syrische Akteure in der Lage, da wirklich ihre eigenen Interessen jetzt zu vertreten und nicht mehr nur irgendwelche Regionalinteressen?
Gut, so weit, so unklar, also alles.
Ja, also.
Dürfen gespannt sein, was heute noch passiert, was morgen passiert, was in den nächsten Tagen passieren wird. Ich glaube, also soweit kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Es findet auf jeden Fall eine Veränderung statt, die schon von großer Bedeutung und weitreichender Bedeutung ist. Angefangen vom Libanon über Syrien und vielleicht dann nochmal in näherer Zukunft, was den Iran selbst betrifft, wer weiß.
Irak,
Auch im Irak, ja.
Irak. Also, das ist ein tektonisches Beben, das da gerade stattfindet. So viel kann man sagen. Und man sollte vielleicht noch erwähnen, die positiven Sachen. Momentan werden die Gefängnisse in Syrien, wo immer die Rebellen hinkommen, die Gefängnisse geöffnet. Vielleicht auch einmal, um was Assad-Regime gewesen ist. Also einer der Gefangenen, die sie in Hama befreit haben, hat 40 Jahre dort gesessen. Und wenn der Vormarsch weitergeht, wird vermutlich bald Sednaya befreit werden. Und Sednaya ist sozusagen das Abu Ghraib Syriens, wo auch die ganzen Geschichten des Caesar-Acts herkommen. Und dann wird man vielleicht auch weltweit mal wieder sehen, um was es sich bei diesem Assad-Regime eigentlich gehandelt hat. Und zweitens, die Syrer, die ich kenne, die alle jetzt extrem glücklich sind, haben eine große Angst im Moment, die auch sehr symptomatisch ist, nämlich dass Assad, bevor er stürzt, nochmal Giftgas einsetzt. Und das ist dieses Regime, dem man, egal wer es stürzt, eigentlich nun alles andere als irgendeine Träne hinterher weinen sollte.
Ja, dann werden wir das beobachten, was passiert. Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und
Gerne.
ja, vielleicht können wir uns dann wieder nochmal im Anschluss daran unterhalten, wenn Assad dann wirklich gegangen ist. Wer weiß, wie lange das
Hoffen
noch
wir das,
dauern
ne? Dass ihr den
wird.
zweiten Advent nicht mehr in
Ja.
Damaskus erlebt. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen
Vielen
Abend noch
Dank.
in Wien, gell?
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Danke. Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.